Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, habt ihr schon mal gesagt oder gedacht, da muss ich unbedingt hin. Da muss ich unbedingt hin. Fußballfans, Endspiel, da muss ich unbedingt hin. Musikliebhaber, ein besonderes Konzert, da muss ich unbedingt hin. Die Einladung zu einem großen Fest, da muss ich unbedingt hin. Schnäppchenjäger beim Sommerschlussverkauf, da muss ich unbedingt hin. Also es gibt wahrscheinlich viele Gelegenheiten und ich denke, jede und jeder von uns hat das schon mal gedacht oder gesagt, da muss ich unbedingt hin. Und wenn man dann nicht hinkommt, hat es das Leben meistens auch nicht grundlegend verändert. Also wir waren als Familie vor etlichen Jahren in New York und hatten Karten für ein Broadway-Musical. Unsere Tochter hatte gesagt, da müssen wir unbedingt hin. Und dann sind wir über den Jahreswechsel eingeschneit. 3 Tage konnte man nirgends raus und hin. Und wir kamen nicht ins Theater. Und ganz ehrlich, es hat unser Leben nicht gravierend verändert, dass wir nicht hingekommen sind. Haben zum Glück auch das Geld für die Karten wiederbekommen. Aber heute geht es um einen Mann, wir haben ja schon von ihm gehört, Zachäus. Der sagt, da muss ich unbedingt hin. Und das hat tatsächlich sein Leben einschneidend verändert. Ich beschäftige mich schon etliche Zeit in Predigten und in der persönlichen Bibellese mit Gottsuchern. Gottsuchern in der Bibel. Und das ist so ein Gottsucher, von dem ich da erzählen will. Wobei dieser Titel Gottsucher, finde ich, mehr und mehr für mich doppeldeutig wird. Denn die Frage bei diesen Geschichten ist immer, sucht da eigentlich ein Mensch Gott? Oder ist es nicht längst schon so, dass Gott diesen Menschen sucht? Denn Ebert hat das schon angedeutet. Umgekehrt sagt Jesus nämlich dann in der Geschichte, da muss ich unbedingt hin und lädt sich bei dem Zachäus ein. Wir hören diese Geschichte von dem Mann, der sagte, da muss ich unbedingt hin und von Jesus, der das sagte, aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 19. Kapitel, die Verse 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann, der Zachäus hieß. Er war der oberste Steuereintreiber und sehr reich. Er suchte Jesus zu sehen. Aber er konnte es nicht, denn er war klein und die Volksmenge versperrte ihm die Sicht. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm, Zachäus, steig schnell herab, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Sofort stieg Zachäus vom Baum herab, voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander, wie kann er sich von solch einem Gauner und Betrüger einladen lassen? Aber Zachäus stand auf und sagte zu Jesus, Herr, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich es 4-fach zurückzahlen. Da sagte Jesus zu ihm, der heutige Tag hat dir und allen, die in deinem Haus leben, Heil gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Also da muss ich hin, dachte wohl der Zachäus, als Jesus nach Jericho kam und eine große Menschenmenge neugierig zusammenlief. Doch die wollte ihn nicht dabei haben, die rückte enger zusammen, damit er nicht nach vorne kam. Und man hat so den Eindruck, sie hatten endlich mal die Möglichkeit, es ihm heimzuzahlen, ihn so ein bisschen nach hinten zu schubsen. Sonst drangsalierte er nämlich die Menschen, denn er war, so heißt es hier, der oberste Steuereintreiber oder Luther hat übersetzt Zöllner, wobei Zoll denkt man immer an eine Landesgrenze, aber es ging tatsächlich darum, damals musste man in Israel für so ziemlich alles Steuern bezahlen. Wenn man in eine Stadt rein oder raus wollte, musste man Steuern bezahlen. Wenn man über eine Brücke gehen wollte, musste man Steuern bezahlen. Wenn man Salz benutzte oder ein Glas Wein sich gönnte, musste man Steuern bezahlen. Wenn man überhaupt auf den Markt ging, wenn man da was kaufte oder verkaufte, musste man Steuern bezahlen. Wenn man Wohnraum hatte, wenn man Kinder hatte, musste man Steuern bezahlen. Und immer kassierte Herr Zachäus und seine Helfershelfer. Also Menschen, die bei der Steuer arbeiten und Finanzämter sind auch heute nicht sehr beliebt, aber damals war das viel, viel schlimmer, denn diese Steuern kamen nicht dem Volk zugute. Wir gehen ja immer davon aus, wir zahlen in unserem Land Steuern und irgendwie kommt uns das auch wieder zugute, aber damals wurde Israel von den Römern besetzt und die Steuern gingen an die Besatzungsmacht. Also das ging dann an den Kaiser in Rom und an die Leute in Rom und in der Oberschicht. Also es ist schlimm, wenn man an Steuern zahlt und man hat nicht mal was davon und an so viel Steuern. Also Zachäus unbeliebt, weil er diese vielen, vielen Steuern einkassierte und man wusste, der nahm immer ein bisschen mehr, als er eigentlich sollte und steckte das gerne dann in die eigene Tasche und ist dadurch ja auch sehr reich geworden. Und er war Kollaborateur, er arbeitete mit der Besatzungsmacht zusammen. Kein Wunder, dass ihn niemand mochte und dass man jetzt mal die Gelegenheit nutzte, ihn so richtig nach hinten zu schubsen, wenn er gucken wollte. Sonst kamen sie ja gar nicht an ihn heran und man mied auch den Kontakt zu ihm. Die Ironie in der Geschichte ist, der Name Zachäus heißt auf Deutsch der Reine. Aber, weil die Leute sagten, der macht ja schmutzige Geschäfte, mied man jeden Kontakt mit ihm. Aber ihn mal so wegschubsen, als er jetzt gucken wollte, das war wahrscheinlich ganz angenehm, um es ihm mal so richtig zu zeigen. Und jetzt steht da aber, Zachäus suchte unbedingt Jesus zu sehen. Also man merkt richtig, dieses da muss ich hin. Es steht nicht nur, er will ihn sehen, er suchte ihn zu sehen. Eine ganz starke Suche, ein Drängen. Warum? Warum suchte er Jesus zu sehen? Warum drängt es ihn danach? Warum dachte er, da muss ich hin? Was wir so im Leben suchen, ist ja meistens von unserer Sehnsucht, unseren Sehnsüchten bestimmt. Die Dichterin Nelly Sachs hat mal ein Gedicht geschrieben, Sehnsucht ist der Anfang von allem. Sehnsucht ist der Anfang von allem. Und es gibt ein sehr interessantes Buch einer Kulturwissenschaftlerin, Ariane Martin, die hat diesen Satz als Buchtitel benutzt. Und in diesem Buch geht es darum, wie eigentlich Religion zustande kommt und was Menschen zum Glauben treibt oder zu religiösen Handlungen, zu Spiritualität, würden wir heute im umfassenden Sinn sagen. Und der Titel sagt es schon, es ist die Sehnsucht, es sind die Sehnsüchte. Und sie zählt dann in diesem Buch 7 solcher Sehnsüchte auf, die so typisch sind für uns Menschen und die wir eben auch in der Religion, im Glauben suchen. Der Bibeltext sagt jetzt nichts darüber, was den Zachäus innerlich bewegte, dass er Jesus zu sehen suchte. Obwohl uns das, glaube ich, interessieren würde. Also mich zumindest würde das sehr interessieren, was ihn da so getrieben hat. Es hat mal jemand gesagt, am interessantesten ist die Innenseite der Außenseiter. Es hätte mich interessiert, wie die Innenseite dieses Außenseiters aussieht. Was treibt ihn dazu kommen? Es steht nicht da. Ich kann es also nur vermuten, dass auch da die Sehnsucht der Anfang von allem ist. Und wenn Sie dieses Buch mal in die Hand nehmen von Ariane Martin, diese 7 Sehnsüchte, die sie so als Grundantriebe des Menschen aufzählt, ich könnte mir denken, dass es zum Beispiel die Sehnsucht nach Heilung ist, wie sie es nennt. Also mit sich selber ins Reine zu kommen, mit seinem Leben im Gleichgewicht zu sein, innerlich ausgeglichen zu sein und zu leben. Vielleicht war das eine Sehnsucht, die Zachäus trieb. Oder es gibt die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Wir haben die tiefe Sehnsucht, irgendwo dazuzugehören. Nicht ausgegrenzt zu sein, nicht am Rande zu stehen, sondern irgendwo dazuzugehören. Geborgenheit, Gemeinschaft, Rückhalt zu erleben. Oder es gibt auch die Sehnsucht nach einer besseren Welt. Ja, wir möchten gerne, dass diese Welt besser ist, als sie im Moment ist. Und wir möchten gerne unseren Teil dazu beitragen. Und der Zachäus musste sich jeden Abend fragen, wenn er von der Arbeit nach Hause kam, ob er das wirklich tut mit dem, was er da so macht als Steuereintreiber für die Römer. Also ich will jetzt nicht alle Sehnsüchte aufzählen, die da in diesem Buch vorkommen, aber Sehnsucht ist doch wahrscheinlich der Anfang von allem. Und irgendeine Sehnsucht hat den Zachäus getrieben, Jesus zu sehen, sehen zu wollen, zu suchen. Da muss ich unbedingt hin. Was kann sich ja mal jede und jeder von uns persönlich fragen, welche Sehnsüchte treiben mich eigentlich an? Wir haben alle tiefe Sehnsüchte, die ein ganz tiefer Antrieb in uns sind. Und was sind die Sehnsüchte, die mich so treiben im Leben und antreiben und bewegen? Und wo finden die Erfüllung? Es geht ja nicht nur um die Sehnsucht, es geht ja auch darum, dass Sehnsucht sich auf etwas ausrichtet, dass wir Erfüllung finden wollen. Finden meine Sehnsüchte eigentlich Erfüllung in meinem Glauben? Und wie ist das umgekehrt mit uns als christlichen Gemeinden? Bieten wir eigentlich das, dass wir uns überhaupt die Frage stellen und da genau darauf achten, welche Sehnsüchte treibt eigentlich die Menschen an? Und was antworten wir diesen Sehnsüchten? Und ist das, was wir als Botschaft leben und verkündigen, eine Antwort auf diese Sehnsüchte? Denn das Heil, von dem Jesus ja spricht, das diesem Haus, dem Zachäus und seinem Haus widerfahren ist, dieses Heil, das wir in ihm und durch ihn finden können, das erfüllt doch wohl die Sehnsüchte, die wir Menschen suchen. Vielleicht in dieser Welt nicht hundertprozentig, aber das Heil ist immer auch eine Antwort auf Sehnsüchte. Also, das ist das Erste, was in dieser Geschichte auffällt, diese Suche der Sehnsucht, die den Zachäus dazu trieb, zu sagen, da muss ich hin. Und mit der auch alle Religion, aller Glaube, alle Spiritualität anfängt und auf die Jesus immer wieder auch eingegangen ist bei Menschen. Jetzt geht diese Sehnsuchtsuche beim Zachäus so weit, dass er sogar auf einen Maulbeerfeigenbaum klettert. Wahrscheinlich macht er dabei eine ziemlich unbeholfene Figur. Er war wohl nicht mehr der Jüngste mit seiner Position. Man kann sich vorstellen, hat er auch so ein bisschen wie ich so ein kleines Wohlstandsbäuchlein und sich dann auf so einen Baum zu wuchten, das sieht wahrscheinlich ziemlich unbeholfen aus und unvorteilhaft. Aber wenn er dann mal drauf war, schützte ihn dieser Baum vor neugierigen Blicken. Denn ein Maulbeerfeigenbaum, bis heute benutzen wir dieses Wort Feigenblatt, wenn wir etwas verbergen, verstecken. Denn die Feigenblätter waren besonders groß und sind besonders groß und so ein Bewuchs eines Maulbeerfeigenbaums, der deckt einen so völlig zu. Also wenn man da drin sitzt, kann einen keiner mehr sehen. Auf diese Weise kann der Zachäus seiner religiösen Sehnsucht folgen und trotzdem zunächst mal auf Distanz bleiben. Und ich merke das immer wieder, Menschen auf der Suche ihrer Sehnsucht, auf der Suche vielleicht auch nach Glauben, nach Gott, nach Erfüllung ihrer Sehnsüchte. Menschen gehen da oft nicht direkt aufs Ganze, sondern gerade heutzutage bleibt man erstmal so ein bisschen in der Reserve, bleibt gerne so ein bisschen in Deckung, guckt erstmal. Und dafür braucht es Orte mit Feigenblättern. Ich frage mich immer wieder, wir als Kirche, als Gemeinden, bieten wir eigentlich solche Orte mit Feigenblättern, wo jemand, der auf der Suche ist, erstmal so ein bisschen aus der Distanz gucken kann, wo er nicht gleich so im Rampenlicht steht, wo er nicht gleich so zugedröhnt wird mit Fragen, mit Kontakten, sondern wo er so ein bisschen selber entscheiden kann, bleibe ich in Deckung oder komme ich aus der Reserve heraus. Bieten wir solche Orte, wo Distanzierte sich herantasten können an Glauben. Also wenn man so eine Kirche nimmt, die Kirche, in der ich als Jugendlicher aktiv war, die hatte so einen Feigenbaumort. Wenn man reinkam, rechts, unter der Empore, in der Taufkapelle, hinter dem Pfeiler, da saßen immer die Leute, die mal gucken wollten von der Kirche, aber nicht gleich so quasi im Rampenlicht stehen wollten. War der beliebteste Platz für Neuankömmlinge. Konnte man so ein bisschen den Feigenbaumort nutzen. Hier weiß ich nicht. Ich meine, Maulbeerfeigenbaum haben wir nicht. Ich glaube, das ist eine Birkenfeige, heißt die, die da steht. Wäre ein bisschen klein zum Reinklettern und verbirgt einen auch nicht so wirklich. Und in der Kirche sind sowieso immer die hinteren Plätze die beliebtesten. Aber es muss ja nicht so ein äußerlicher Ort sein. Die Frage ist, bieten wir Menschen, die suchen, die so ein bisschen aus der Distanz kommen, bieten wir denen solche Orte, die mit Feigenbaumfunktion, mit Feigenblattfunktion. Das kann zum Beispiel ein offenes Konzert sein mit geistlicher Musik. Das verpflichtet einen zunächst mal zu nichts, dahin zu gehen. Oder ich habe das in der Gemeindearbeit in Köln mal sehr genossen, wenn es in Gemeinden Hauskreise gab. Hauskreise, wo man mal so hinkommen konnte und nicht gleich den Glauben bezeugen musste, sondern erstmal so ganz unverbindlich für sich selber mit den anderen ins Gespräch kam über Fragen des Glaubens und des Lebens. Oder die Idee der Kirchencafés, die es ja gibt, hier auch in Bergisch Gladbach, in Köln-Dünnwald und an vielen anderen Orten. Diese Kirchencafés, die da irgendwo auf der Einkaufsstraße liegen, wo man mal hingehen kann und wo man mal so ein bisschen schnuppern kann. Ist vielleicht auch so ein Ort, wo man so ein bisschen die Feigenbaumfunktion wahren kann. Und es gibt sicherlich noch viel mehr Ideen. Ich finde, das ist das Zweite, was mir in dieser Geschichte auffällt. Wir brauchen so Feigenblattorte, um Menschen, die sich herantasten an den Glauben, die einfach mal gucken wollen, neugierig sind, eine Gelegenheit zu bieten, da nicht gleich so mittendrin zu stehen, gefordert zu sein, sondern erstmal sich daran zu tasten. Bieten wir solche Orte. Also der dichte Blätterbewuchs des Feigenbaums gibt dem Zachäus die Gelegenheit, aus der Distanz erstmal zu sehen. Aber obwohl die Feigenblätter vor Blicken schützen, passiert nun was Interessantes. Jesus bleibt genau unter diesem Maulbeerfeigenbaum stehen, guckt hoch und sagt zu dem Zachäus auch noch mit Namen: Zachäus, steig herab. Und dann lädt er sich selber zum Abendessen ein. Ich muss heute bei dir zu Gast sein. Die Frage ist ja, woher kannte eigentlich der Jesus den Namen? Kannte er den vom Hörensagen, weil er gehört hatte, vielleicht sich sogar erkundigt hat, wer ist denn so der schlimmste Sünder in der Stadt? Und vielleicht Jesus das Gefühl hatte, mit dem würde ich gerne in Kontakt kommen. Gerade auf den möchte ich gerne zugehen. Oder ist es die göttliche Weisheit, dass er diesen Namen kannte, wird auch nicht gesagt. Läuft aber am Schluss darauf hinaus, dass Jesus jetzt plötzlich sagt, da muss ich unbedingt hin. Da muss ich unbedingt hin, zu diesem Zachäus, zu dem, der für alle das Letzte ist, den alle meiden. Er, der den Namen der Reine trägt, ist eigentlich der Ausgestoßene, der Unreine, mit dem keiner Kontakt haben will, der mit den schmutzigen Geschäften. Da muss ich hin. Und Jesus kümmert sich überhaupt nicht darum, dass jetzt etwas über ihn hereinbricht, was man, glaube ich, heutzutage Shitstorm nennen würde, dass die Leute sagen, wie kann er nur uns, die wir eigentlich ihm wohlwollend gegenüberstehen, uns lässt er links liegen und bei diesem Typen lädt er sich ein, dem größten Gauner in der Stadt. Aber genau das ist seine Mission, sagt Jesus am Schluss, die Verlorenen zu suchen und zu retten. Ich finde, das ist eine unglaublich mutmachende Mission, denn wie verloren wir uns als Menschen vorkommen, jeder von uns, vielleicht fühlen wir uns manchmal total verloren. Und Jesus sagt, ich gebe niemanden auf. Oder wie sehr wir uns manchmal im Leben in Sackgassen verrennen, wo wir das Gefühl haben, irgendwann mal falsch abgebogen, falsche Entscheidungen getroffen und jetzt ist es eigentlich ganz schlecht geworden und ich komme da aber nicht mehr raus. Jesus geht uns nach. Oder wie sehr wir manchmal im Unreinen sind mit unserem Leben, mit uns selber, vielleicht auch mit Gott. Gott, Jesus gibt den Kontakt mit uns nicht auf. Die Verlorenen suchen und retten, das ist seine Mission. Und diese Mission geht ja weiter. So als Christen sagen wir oft, wir folgen Jesus nach. Also wir versuchen so auf seiner Spur zu bleiben. Und das heißt ja in dem Fall auch, wenn ich Jesus nachfolge, dann muss ich versuchen, mit ihm Schritt zu halten, weil er ja immer schon, wo ist er denn? Er ist unterwegs zu den Menschen, unterwegs gerade zu den Menschen, auch und gerade zu denen, die so am Rande stehen. Und da Schritt zu halten, das heißt auch Jesus nachfolgen. Und das ist das Dritte, was mir auffällt, dass Jesus gerade auf die Außenseite, auf die Abgeschriebenen zugeht und gerade da in dem Leben was verändern und erreichen will. Wir nennen das heute in der Theologie aufsuchende Diakonie. Also das ist das, was in der Nachfolge erwartet wird. Aufsuchende Diakonie. Schritt halten mit Jesus, der unterwegs ist zu den Menschen, die nicht so direkt deutlich werden, die oft am Rande stehen. Und wenn wir das nicht machen, wenn wir nicht da Schritt halten mit Jesus und diese Menschen suchen, dann bleiben die vielleicht ewig hinter den Feigenblättern im Schatten des Lebens. Jesus sucht Zachäus auf und sagt, da muss ich hin. Was für ein Skandal für die Leute, was für eine Freude für den Zachäus. Die Begegnung mit Jesus, die verändert sein ganzes Leben. Und was passiert? Er bekennt sich zu seinen schmutzigen Geschäften und er gelobt Besserung. Und da passiert wieder so ein, da muss ich hin. Denn der Zachäus nimmt jetzt plötzlich nicht mehr in den Blick, ich will immer mehr haben, ich will, dass es mir besonders gut geht, sondern nimmt in den Blick, was hat sich Gott eigentlich für unser Leben gedacht? Und Jesus spricht das an und sagt, er ist ja auch ein Sohn, ein Nachkomme Abrahams, ein Abrahamskind, also ein Israelit. Und als Israelit war Zachäus genau wie die anderen groß geworden in der Synagoge, in der Toraschule. Er kannte die Gebote Gottes, die Weisungen des Mose. Und plötzlich nimmt er wieder in den Blick, ja, das ist eigentlich das Ziel, da muss ich hin, so zu werden, wie Gott mich will, dieser Wegweisung zu folgen, die ich doch von klein auf im Glauben gelernt habe. Und er kannte zum Beispiel die Weisung des Mose, wenn man Unrecht gut erwirbt, dann muss man das mit Bußaufschlag zurückerstatten und mit Zins und Zinseszins. Und deswegen sagt er, wörtlich steht da sogar, wen ich erpresst habe, wem ich Geld abgepresst habe, dem gebe ich das vierfach zurück. Also plötzlich dieses, da muss ich hin, ich muss so werden, wie der Mose das beschrieben hat, wie Gott uns will. Diesen Weg will ich wieder einschlagen. Und zusätzlich lernt er das Teilen. Er behält nicht mehr alles für sich, er will teilen, auch mit den Hilfsbedürftigen. Und wenn Jesus jetzt sagt, Zachäus, dir und deinem Haus ist Heil widerfahren, dann meint das nicht, weil du jetzt so handelst, ist diesem Haus Heil widerfahren, denn er hat ja noch nicht damit angefangen, sondern das Heil widerfährt ihm und das motiviert ihn, das ändert ihn, sein ganzes Handeln, sein ganzes Leben zu verändern. Und das ist so die letzte Frage und eine Frage, die mich schon lange beschäftigt. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber ich frage mich immer wieder, auch wenn ich so im Krankenhaus Pflegeschüler, Schülerinnen unterrichte, in der Ethik, was motiviert eigentlich Menschen, Gutes zu tun? Was motiviert Menschen, Gutes zu tun? Was treibt Menschen an, Gutes zu tun? Sich mitmenschlich zu verhalten, vielleicht auch zu teilen? Ich meine, das Teilen an sich ist ja erstmal nicht für sich selber sprechend. Ich erinnere mich immer noch, wenn ich damals als Kind, wenn man da irgendwas geschenkt bekam, eine Schokolade, dann musste ich das immer mit meinem kleinen Bruder teilen. Und meine Mutter sagte immer, geteilte Freude ist doppelte Freude. Aber ganz ehrlich, geteilte Schokolade ist nur noch halbe Schokolade. Also im Teilen selber kann man das vielleicht nicht unbedingt entdecken. Was motiviert aber Menschen dazu, Gutes zu tun? Leider haben die Kirchen jahrhundertelang eine Antwort gegeben, die so gar nicht im Sinne Jesu und der Bibel ist. Sie haben nämlich auf Angst gesetzt, Angst vor Strafe. Du musst Gutes tun, sonst kommst du in die Hölle und nicht in den Himmel. Schöner Satz, wer anderen die Hölle heiß macht, erwärmt sie damit noch lange nicht für den Himmel und erreicht auch nicht unbedingt, dass die Menschen Gutes tun. Denn die Angst vor Strafe ist keine gute Motivation zum Guten, denn der, der einem die Angst macht, der nimmt diesen Menschen nicht ernst, dem er Angst macht, als Menschen nicht ernst. Und die Menschen, die nur handeln, weil sie Angst vor Strafe haben, die nehmen die Menschen nicht ernst, denen sie Gutes tun. Es geht da nicht um die Menschen, die sind nur Mittel zum Zweck. Und ganz schnell wird der Glaube zum Geschäft auf Gegenseitigkeit. Tue ich was Gutes, dann kriege ich was Gutes. Das ist so Geschäftsdenken im Glauben, aber das ist nicht unbedingt eine gute Motivation. Also was motiviert, was bewegt Menschen dazu, Gutes zu tun? Die Pflicht, sagen die Philosophen. Tu anderen Gutes, denn das erwartest du ja auch von ihnen, dass sie dir Gutes tun. Also ist es deine Pflicht und Schuldigkeit, dass du auch Gutes tust. Das Problem ist, dass die Pflicht ziemliche Grenzen hat. Wenn ich nämlich meinen eigenen Vorteil rausschlagen kann, dann ist es mit der Pflicht ganz schnell vorbei. Wo wir gerade beim Beruf des Zachäus sind, Thema Steuern zahlen. Also ja, wenn ich dann eigenen Vorteil rausschlagen kann, gehe ich auch mal über die Grenzen. Und da ist es mit der Pflicht und Schuldigkeit des Guten schnell vorbei. Oder wenn keiner guckt, auch. Ja? Also wenn ein Polizist an der Ampel steht, dann halten alle bei Rot an. Und gehen auch nicht bei Rot über die Straße. Aber wenn keiner guckt oder wenn ich denke, was geht es mich an, ich habe davon einen Vorteil, dann ist mit der Pflicht ganz schnell vorbei. Und stärker noch haben die Philosophen das Problem, die dann noch das mit dem Nutzen, es gibt Philosophen, die den Nutzen als oberstes Ziel setzen. Und wenn es um meinen Nutzen geht, ja, dann hat das immer Grenzen mit dem Guten. Dann gucke ich immer, was schlägt, was kann ich für mich dabei rausschlagen. Also diese Antwort der Philosophen mit der Pflicht, die befriedigt mich auch nicht. Was bewegt, was motiviert Menschen dazu, Gutes zu tun? Der gute Seelenfunke in jedem Menschen, sagen die Humanisten. Aber wenn man in die Weltgeschichte guckt, auch im Moment in die Welt guckt, die meisten Erfahrungen, die raten da doch eher zur Vorsicht. Habgier und Machtstreben und Hass und Geltungssucht und vieles mehr, was in uns Menschen steckt, in jedem von uns, das lässt diesen Seelenfunken offenbar ganz leicht verlöschen. Also was motiviert Menschen dazu, Gutes zu tun? Angst, Pflicht, Veranlagung? Der Bibeltext gibt eine ganz andere Antwort und das kommt so in der Mitte eigentlich so ein bisschen nebenher und man überliest das so schnell. Da heißt es nämlich, voller Freude nahm der Zachäus Jesus bei sich auf, voller Freude, und dann fängt er an, sein Leben umzukrempeln. Ich finde, das ist die letzte Auffälligkeit in dieser Geschichte. Was zum Guten motiviert, ist die Freude. Die Freude über Gottes Zuwendung, nicht Angst, nicht Pflicht, nicht Veranlagung, die Freude. Und das Interessante im Neuen Testament ist, in der Sprache des Neuen Testaments im Griechischen ist das Wort für Freude, das heißt Chara, ein Zwillingsbegriff von Gnade, das heißt Charis. Also es ist aus der gleichen Wortwurzel. Freude und Gnade gehören als Wörter untrennbar zusammen. Die kommen aus der gleichen Wurzel. Man könnte also sagen, Gnade ist das, was erfreut. Und Freude ist im Glauben immer begnadet. Und dieser Zachäus, der freut sich so über diese Zuwendung, die Jesus ihm zeigt. Diese Zuwendung, mit denen Jesus praktisch Gott in sein Haus bringt und in sein Leben, dass ihn das mit Freude erfüllt. Und diese Freude, die motiviert ihn dazu, Gutes zu tun. Und das ist eine sehr tragfähige Motivation, ein sehr tragfähiger Beweggrund. Zachäus suchte Jesus zu sehen, da muss ich hin. Aber wir haben gemerkt, letztendlich war gar nicht er der Gottsucher mit seinen ganzen Sehnsüchten, sondern Gott sucht ihn, Jesus sucht ihn. Vielleicht ganz bewusst hat er sich vorher erkundigt, wer ist der größte Sünder in der Stadt, da muss ich hin. Jetzt sagt Jesus, da muss ich hin. Und er lockt ihn aus dieser Reserve, hinter dem Feigenblatt, hinter diesem Schatten des Lebens hervor. Und Gott gibt nämlich niemanden auf, das macht Jesus deutlich. Gott will nicht, dass Menschen ins Leere laufen in ihrem Leben. Seine Zuwendung, seine Gnade, sein Heil, die kann bis heute Leben verändern und wirklich uns mit tiefer Freude erfüllen. Und das ist die Motivation, aus der wir dann miteinander teilen, einander mitteilen, Gutes tun, mitmenschlich leben. Also diese Zuwendung, diese Gnade, das gilt bis heute, auch für unsere Sehnsucht, auch für unsere Suche. Und wenn diese Zuwendung Gottes in Jesus Christus nicht ein Grund zur Freude ist, dann weiß ich auch nicht, was uns noch motivieren könnte. Gott schenke uns jedenfalls diese Freude und lasse diese Freude in uns arbeiten, dass sie wirklich viel Gutes aus sich herausbringt.